Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Dr. Konstantin Mitgutsch, spielbasiertes Lernen im 21. Jahrhundert, Chancen, Grenzen und Herausforderungen. Aufgenommen am 26. Februar 2015 im Festsaal der Pädagogischen Hochschule Wien.
Ja, schönen guten Nachmittag. Danke vielmals für die Einladung, für die nette Einführung. Wie ich mir das Programm angeschaut habe, war ich sehr, sehr angetan. Da sind sehr viele Projekte dabei, auf die ich auch stolz bin. Ich war die letzten Jahre viel in den USA und es gibt schon Bereiche, wo wir in Österreich uns nicht schämen müssen. Und heute sind definitiv einige von denen dabei, auf die man stolz sein darf. Ich glaube, ich wurde ausreichend eingeführt, brauchte nicht mehr viel dazu erzählen. Vielleicht nur, damit Sie sich nicht von mir schrecken. Ich komme eigentlich aus der Forschung. Ich bin Pädagoge, war an der Uni Wien und dann am MIT und mich interessiert aber sehr, sehr stark der praktische Bereich, besonders praktisch das Potenzial von Spielen, in meinem Fall sehr stark, wenn es um transformative Lernprozesse geht. Also mich interessiert sehr die Frage, können wir Spiele eigentlich einsetzen, um einen Perspektivenwandel, einen produktiven anzuregen, Leuten, dass dieses Tool auch einen Mehrwert bietet. Ja? Dabei bin ich aber durchaus ein Kritiker von Videospielen. Ja? Sie müssen diese schizophrene Haltung in mir aushalten. Sie werden sich manchmal denken, der Kerl ist total in dieser Gaming-Welt und gleichzeitig mag er es jetzt oder mag er es nicht. Das müssen Sie bitte aushalten. Und es wird Ihnen sicher gelingen. Ich glaube, Sie sind auch gestern schon gut von Klaus Himsel eingeführt worden, schon in so einen vielleicht noch gamifizierten, aber schon einen spielerischen Ansatz. Da werden schon sicher viele Spielelemente irgendwo versteckt worden sein. Und ich freue mich auch, wenn Sie irgendwo Verknüpfungen schaffen können. Vielleicht ganz kurz, was erwartet Sie? Als Erster möchte ich klären, was Spiele sind. Das ist immer ein bisschen eigenartig, aber es ist immer wieder gut, das mal kurz zu klären. Dann möchte ich über die Potenziale sprechen. Und mit Potenziale meine ich wirklich Potenziale für Lernprozesse. Und ich möchte aber auch über die Grenzen sprechen. Also was ist eigentlich blöd an Spielen, wenn es um Lernprozesse geht? Gibt es auch nämlich genügend. Dann die Frage, was ist jetzt eigentlich der Mehrwert und auch wo geht es irgendwie hin? Ja? Und ich fange mal gern damit an, das ist so eine Alltagsdiskussion, die ich sehr gern höre. Und ich möchte damit mal so vier Grundtypen beschreiben. Sie dürfen sich gern selbst einordnen. Folgender Dialog. Was hältst du von digitalen Spielen? Person B. Wegen diesem Zeug steht die Welt kurz vor dem Ende. Ich würde sie bezeichnen, die pessimistische Haltung. Ja? Wahrscheinlich sitzen diese Personen jetzt gerade nicht da oder denken sich, warum muss ich jetzt gerade da sitzen? Sie werden auch ein bisschen Stoff von mir kriegen, keine Sorge. Gleiche Frage. Was hältst du von digitalen Spielen? Das ist ein Klassiker. Keine Ahnung, aber meine Kinder spielen sie und mein Mann auch. Und ich muss darauf sozusagen, und ich nenne sie die responsive Haltung, ich muss irgendwie darauf antworten. Ja? Es ist leider die Haltung von 75% aller Lehrerinnen da draußen. Es ist dieses, es interessiert mich genau gar nicht, aber ich muss. Ja? Dann kann ich überwechseln die pessimistische und sagen, nein, ich muss nicht, weil ich will nicht. Ja? Dann gibt es diese Variante hier. Was hältst du eigentlich von digitalen Spielen? Dann kommt die Antwort, super, dass du fragst. Also die Spiele sind die Lösung zu 99% aller unserer gesellschaftlichen Herausforderungen. Ja? Und das nenne ich die naive Haltung. Ja? Auf die treffe ich dann sehr gern Menschen, die dann mit mir sprechen und sagen, ja, Wahnsinn. Und es gibt leider auch viele Bücher. In den Medien gibt es meistens nur die zwei Haltungen. Entweder es ist alles schrecklich oder es ist unfassbar großartig. Und das eine ist sozusagen so diese naive oder die pessimistische. Die Haltung, die ich glaube, sollte eine Pädagogin im 21. Jahrhundert haben, ist diese. Was hältst du von digitalen Spielen? Welches Spiel meinst du? Wer spielt es und warum? Ja? Und ich meine damit eine aufgeklärte Perspektive. Was mir wichtig ist, es kommt oft zum Missverständnis, dass ich als Pädagogin alles über Spiele wissen muss und das ist irgendwie unmöglich. Ja? Da sind zu viele draußen, die Trends sind extrem schnell. Aber es geht eigentlich darum, eine Haltung zu haben, die kritisch reflexiv mit dem Thema umgehen kann. Ja, es geht darin wirklich eher um einen Zugang zu dem Thema und eine Haltung. Und ich hoffe, dass mein Vortrag Sie ein bisschen in die Richtung führen kann, falls Sie sich noch in den ersten drei Lagern befinden, da irgendwo hinzukommen. Und wenn nicht, dass Sie zumindest wissen, es gäbe da draußen so eine. Gut, wenn wir mal anfangen so mit diesem Thema Spiele spielen, kommen wir schon an diesen Punkt, wo wir von einem sehr einzigartigen Phänomen sprechen. Jedes Spiel, das sage ich gleich dazu, ist ein Lernspiel. Weil wenn es keines wäre, dann wäre es überhaupt nicht interessant, das zu spielen, es wäre keine Herausforderung. Und was Spiele machen können, sie können einen Dialog eröffnen zwischen Menschen sehr unterschiedlicher Art. Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Spiele, aber trotzdem, es gibt einfach diese große Kraft in Spielen und die Frage für uns ist natürlich, was können wir mit dieser Kraft tun? Können wir diese Kraft auch pädagogisch nutzen? Oder welche Voraussetzungen müssen wir dafür erfüllen? Also sprechen wir doch mal zuerst darüber, was macht überhaupt ein Spiel aus? Ein Spiel hat immer eine gewisse Technologie, das kann digital sein, kann analog sein. Es geht um Inhalte, um Regeln, um Geschichte, um Ästhetik und es geht eigentlich auch immer um irgendeinen Zweck. Der Zweck kann auch Unterhaltung sein, kann auch einen anderen haben. Und eine sehr günstige Definition davon ist diese hier. Stellen Sie sich ein Spiel vor, wo Sie einen kleinen Ball haben und Sie müssen diesen kleinen Ball in ein Loch befördern. Ja? Und die Aufgabe wäre zu sagen, ich gehe zu diesem Loch und lasse den Ball fallen und schaue, ob ich reingetroffen habe. Und wenn das Loch relativ groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er reinfällt, sehr hoch. Das mag mich vielleicht einmal kurz befriedigen, aber auf die Dauer ist es etwas zu einfach. Ja? Sie kennen das aber vielleicht, wenn Sie zu den Leuten gehören, die ihre Papierknödel in den Mistkübel werfen, wenn der 2 Meter weiter weg ist, fühlt man sich schon ein bisschen mehr herausgefordert und versucht, schafft es dann meistens nicht, liegt aber nicht am Mistkübel, nicht an unseren Skills. Und was aber passiert, ist sozusagen, es wird eine größere Herausforderung. Wenn ich aber jetzt sozusagen dieses Loch sehr, sehr klein mache und den Ball noch viel kleiner und ich gehe so weit weg von diesem Loch, dass es unmöglich ist, dass ich da eigentlich reintreffe und dann gibt mir noch jemand einen Eisenschläger, ja, den ich unmöglich beim ersten Mal richtig schwingen kann, geschweige denn dieses Loch reintreffen, dann sprechen wir plötzlich von einem Spiel, wo ich mir eigentlich etwas sehr Einfaches schwer gemacht habe. Ja? Und Sie kennen das Spiel. Das Interessante daran ist, dass ich rede von Golf hier, jetzt ist es nicht nur so, dass es Menschen gibt, die gern es sich schwer machen, einen Ball in ein Loch zu befördern. Es gibt jetzt auch noch Menschen, die schauen gern Menschen zu, während sie es sich schwer gemacht haben, einen Ball in ein sehr einfaches Loch reinzubringen. Ja? Noch besser am Golf ist, ich messe ein Handicap. Ich messe, wie schlecht ich daran bin, diese sehr einfache Aufgabe zu lösen. Ja, wie behindert, in der wortwörtlichen Übersetzung des Handicaps, bin ich eigentlich, ich bin 24 sozusagen gehandicapt. Ja, darin diese einfache Aufgabe zu lösen, finde ich total spannend. Ja. Sie alle sind aus dem pädagogischen Bereich, man stellt sich vor, man kriegt jetzt in Mathematik sozusagen die Handicap-Variante. Ja. Also in 24 Fällen bist du nicht in der Lage, die Aufgabe zu lösen, nicht schlecht, ne? Vielleicht wird noch 23 draus und dann sind wir mitten in diesem Phänomen. Jetzt gibt es aber ein umgekehrtes Phänomen, und zwar die Technologie, wo wir immer versuchen, schwere Dinge einfach zu machen. Ja, dazu haben wir doch all dieses Zeug. Eigentlich wollen wir irgendwas vereinfachen und was passiert? Es kann uns passieren, dass wir plötzlich in Prozessen stecken, wo ich es so einfach gemacht habe, sehr schwere, komplexe Sachen auszuführen, dass es plötzlich absolut unspannend ist. Ja? Das heißt, ich habe eigentlich einen durchaus interessanten Prozess, meine Arbeit so systematisiert, dass da irgendjemand nur noch seine paar Tasten drückt und sich überhaupt nicht mehr mit der Aufgabe identifizieren kann. Diese Definition des Spiels, die ist nicht von mir, die kommt von Bernard Suits und der sagt, playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles. Ein Spiel spielen ist der freiwillige Versuch, ein unnotwendiges Hindernis zu überkommen. Das ist eine, finde ich, der cleversten Definitionen, mit der ich auch gern arbeite. Was heißt das? Es heißt zum einen, dass ein Spiel immer eine Als-Ob-Handlung ist. Das ist ganz wesentlich. Wenn ich Fußball im Champions-League-Finale spiele, mit Bayern gegen Dortmund, dann spiele ich nicht das Reale. Ich tue so, als ob. Es fühlt sich vielleicht so spannend an, aber spätestens, wenn ich verloren habe, sind die Konsequenzen ganz andere. Ja, es ist vielleicht egal, vielleicht ärgere ich mich kurz, aber meine Frau lässt sich nicht von mir scheiden und ich verliere meinen Sponsorvertrag oder so. Ja. Zweiter Bereich ist, und das ist so, würde ich sagen, so die Achillesferse der Pädagogik, ist die Freiheit. Ja. Im Spiel geht es ganz wesentlich darum, dass ich mich absichtlich, ich gehe freiwillig in dieses Spiel rein. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Ihre Schülerinnen und machen eine Exkursion am Golfplatz und sagen, so, wir spielen jetzt einen Golfkurs und dann benote ich euch. Da werden sogar die Golfspieler, außer sie sind extrem gut, plötzlich etwas nervös werden. Ja, weil man zieht dem Ganzen sozusagen so ein bisschen auch das Lernpotenzial. Also man zieht den Zahn. Es ist ein Phänomen, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. Wenn ich in einem unfreiwilligen Rahmen auf Freiwilligkeit aufgefordert werde, ist es ein interessantes Phänomen. Ja? Man kann da ein bisschen dran herumarbeiten, aber es ist eine große Herausforderung. Wenn jetzt aber die Als-Ob-Handlung und eine Form von Freiheit gegeben ist, was sind jetzt so die großen Potenziale eigentlich zusammengefasst, die Spiele auszeichnen für Lernprozesse? Das erste ist diese Herausforderung. Wie beim Beispiel vorher erwähnt, jedes Spiel ist immer eine Herausforderung. Es muss herausfordernd sein, das Ziel zu lösen. Es kann bei Spiel des Lebens sein, dass ich mit so und so vielen Kindern am Ende irgendwie mit hervorragender Ausbildung, mit hohem Gehaltscheck ende. In einem Spiel wie Shadow of the Colossus zum Beispiel ist meine Herausforderung, ich muss einen Riesen besiegen, der mich nicht mal sieht, weil ich so klein bin. Und ich sozusagen muss überhaupt erst einmal versuchen zu verstehen, wie ich diesen Riesen besiegen kann. Ja? Und diese Balance, das aufrechtzuerhalten, also dass etwas herausfordernd ist, aber nicht zu herausfordernd, ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Ja, das ist sozusagen so diese große, das können Spieler hervorragend. Man stelle sich vor, es ist wie eine Mathematik-Schularbeit, die immer dann schwerer wird, wenn ich es gerade geschafft hätte. Das ist der Albtraum jeden schlechten Mathematikschülers. Aber genau das machen Spiele. In dem Moment, wo ich es kann, wird es ein bisschen schwerer. Aber es wird erst dann schwerer, wenn ich es kann. Und es gibt mir immer das Gefühl, dass ich gut unterwegs bin. Ja? Der zweite Bereich, das zweite große Potenzial ist die Exploration. Wir reden hier zum Beispiel von Simulationen. Wer sich noch erinnern kann, SimCity ist ein Spiel, eine Stadt und ich manage eine Stadt. Was kann ich aber machen? Ich kann mir anschauen, was ist die Konsequenz, wenn ich durch eine Stadt zum Beispiel eine Autobahn führe und zwar mitten durchs Zentrum durch. Was passiert mit den Einwohnern, was passiert mit der Umwelt? Ich kann sozusagen, wie man spricht auch immer von einer Sandbox, wie in einer Sandkiste, wenn Kinder spielen. Ich kann schauen, was passiert, wenn ich X tue. Und übrigens, was passiert in 30 Jahren, wenn ich X tue? Das ist genau ein Aspekt, wo wir Menschen extrem schlecht sind. Ja, also Sie alle kennen Global Warming, dieses Thema, finden wir alle ganz unangenehm. Mülltrennen findet man aber auch ganz unangenehm. Und nicht Autofahren ist vielleicht auch öfter schwierig. Und dieses Gefühl, meine Handlung heute beeinflusst die nächsten 50 Jahre, ist für uns ganz schwer denkbar. Ja? Vielleicht stimmt es ja gar nicht mit dem Global Warming, oder? Gibt es doch auch Gegenstimmungen in der U-Bahn-Zeitschrift am Morgen oder so. Ja? Das heißt, im Spiel kann ich wirklich probieren, was passiert. Ich kann explorieren, ich kann probieren, Trial and Error. Und das ist eins der größten Potenziale von Spielen. Und das ist einer der Bereiche, wo digitale Spiele sehr gut sind, weil sie können auch berechnen, wie geht es weiter. Der dritte Bereich, Rollen und Identitäten. Die Schlacht, die Sie hier sehen, ist keine reale Schlacht. Es ist eine Schlacht, wo sich Menschen zu Tausenden treffen und mit Plastikknüppeln aufeinander einschlagen, in selbstgefertigten Rüstungen. Das ist ein großer Trend. Da treffen sich Leute wirklich sehr gerne in Gruppen und spielen Kriege nach und bleiben da eine ganze Woche und gehen eine Woche lang in eine Rolle rein. Im Computerspiel geht es auch immer darum, ich gehe in eine Rolle rein, ich gehe in eine Perspektive rein und ich nehme mal so eine Identität an. Ja, das ist in der Theorie, in der Computerspiel-Lerntheorie einer der größten Brocken. Das heißt, im Spiel kann ich mal ein Thema aus einer anderen Perspektive sehen. Zum Beispiel dieses Spiel, das Sie hier sehen, heißt ICO. Das ist ein Spiel, wo ich ein kleines Mädchen aus einer Welt herausführen muss, die gefangen ist. Ich befreie sie und ich habe eine eigene Taste für Handhalten. Ich muss sie immer an der Hand halten. Also ich muss praktisch, wenn ich so einen Controller habe, muss ich immer den Finger da oben halten, damit ich sie halte. Wenn ich sie auslasse, wird sie von so Monstern gefangen genommen und ich verliere. Was passiert ist, ich entwickle eine unfassbare Empathie für dieses Mädchen. Sie spricht nicht meine Sprache, sie ist so ein Feenwesen. Und ich muss sagen, ich kann mich sehr gut erinnern in dieser Phase, sagen, so diese Nervosität, man darf niemals den Finger von dieser Taste nehmen. Ich habe jetzt zwei kleine Kinder und es ist nicht unähnlich das Gefühl, das man hat auf der Straße, wenn die Hand kurz ausgelassen wird. Ja? Und es ist beeindruckend, ein Spiel kann so etwas simulieren, wo ich genau diese Emotion trotzdem wiederkriege. Vierter Bereich ist eben die direkte Anwendung des Feedback. Ich kann das, was ich hier gelernt habe, die Herausforderung, die ich da im Spiel jetzt gerade vorgelebt gekriegt habe, sofort anwenden und schauen, funktioniert das auch. Ja? Es ist oft so schwer, im schulischen Bereich eine Anwendung zu geben, die sich als realistisch anfühlt. Ja? Eben zum Beispiel eine Schularbeit, wo so getan wird, als ob ich ein mathematisches Problem löse. Das ist nicht wie eine Simulation, wo ich mir nachher denke, boah, jetzt weiß ich endlich, wie man Äpfel und Birnen trennt. Im Spiel kriege ich oft sehr bombastische Probleme. Hier kann ich zum Beispiel in diesem Spiel Wurmlöcher in die Wand schießen und mir überlegen, wie sich die Schwerkraft neu verhält. Und ich kriege sofort ein Feedback. Ich kriege sofort eine Rückmeldung, wie war ich? Und dieses Feedback ist immer objektiv. Ja, es macht keinen Unterschied, wer ich bin. Ob ich der Präsident von Österreich bin oder ob ich ein 12-jähriger Schüler bin, ist dem Computerspiel selber egal. Es ist ganz ehrliches Feedback, wie war ich? Habe ich es geschafft oder muss ich es nochmal probieren? Was passiert? Ich fühle mich motiviert. Manchmal extrinsisch im Sinne der Karotte und manchmal intrinsisch im Sinne von ich möchte, also ich fühle mich gut, ich werde besser und besser und ich möchte es für mich tun. Ja? Und wenn das alles gut läuft, kannst du zu einem Gefühl der Satisfaction kommen, also ein Gefühl der Begeisterung. Sie alle werden das kennen, wenn Sie beruflich etwas erreicht haben, das dauert so circa 4 Sekunden Zufriedenheit. Also so, hey, Aufgabe X erfüllt und Sie schauen nochmal kurz und dann checken Sie Ihre E-Mails und denken sich, ich habe noch mindestens 10 To-Dos und oft ist es sogar das ganz große Bock an Aufgaben, ja eigentlich bedeutet, haben Sie ganz viele andere Sachen vernachlässigt, so wie Ihre Partner und ich weiß nicht wen alle und es kommt eigentlich so ein sehr schnelles, es blast sich kurz ein Glücksgefühl auf und bricht dann ziemlich gewaltig, bis jemand anderer Ihnen die neue Karotte hält und sagt, aber jetzt ist das nächste Projekt dran. Im Spiel, es ist so ein netter Bereich, da habe ich meine Aufgabe gehabt, ich habe sie erfüllt, ich habe meine Punkte und ich kann einfach mal glücklich sein. Ja, ich kann einfach mal sagen, ja, super. Es interessiert übrigens niemanden außer mich, ja, weil, ja, aber gerade darin liegt auch die Freude daran. Es hat keine Konsequenzen und jetzt kann ich eine neue Aufgabe machen, wenn ich will oder auch nicht. Ja, und manche Jugendliche haben Schwierigkeiten, aus diesem Zyklus wieder rauszukommen. Aber darüber sprechen wir dann noch. Gut, wenn wir uns dieses Modell sozusagen jetzt anschauen würden, könnte man sagen, es gibt den Bereich der Exploration, der Rollen, der Anwendung und der Herausforderung. Ich brauche dazu eine als Abhandlung und ich brauche Freiheit. Und was kann ich kriegen? Motivation und Satisfaction. Und im Endeffekt sind das alles Bereiche, in denen ich immer auch etwas lerne. Ja? Somit könnte ich meinen Talk nach 14 Minuten 29 beenden und sagen, naja, bitte sehr. Hier ist das Allheilmittel. Ich begebe mich in die naive Perspektive und sage, das Schulsystem muss sich jetzt nur noch an diesem Medium anpassen und dann kannst du richtig losgehen und wir überholen die Finnen. Es gibt aber so einen kleinen Haken, ich nenne den Las Vegas-Effekt. Da gibt es diesen Ausspruch, what happens in Vegas stays in Vegas. Für alle, die in Las Vegas waren, das würde ihnen was sagen. Für alle, die nicht waren, nicht. Und für diejenigen, wo nur die Paten dort waren, den erzähle ich es jetzt. Also was in Las Vegas passiert, darüber redet man nicht. Transferproblem. Ja, das heißt, jetzt sind all diese wunderbaren Lernerfahrungen und in dem Moment, wo ich den Stecker ziehe oder ausschalte, da bleibt es oft genau dabei. Ja, wen interessiert es, dass ich ein hervorragender Drachentöter bin, in einer Welt, wo es keine Drachen gibt und schon gar keine Drachentöter mehr? Ja, wen interessiert es, wenn ich hervorragend Formel 1 Autos fahren kann, nur ich habe noch überhaupt keinen Führerschein und wenn ich einen hätte, dann würde ich mir vielleicht sogar einbilden, ich bin ein hervorragender Autofahrer, bin ich aber gar nicht. Ja. Das ist ein ganz großes Problem, ist natürlich jetzt, was tun wir mit all diesen Lernprozessen in der Realität? Und schauen wir uns mal diese Problemchen genauer an. Ein Problem ist das der Simplifikation. Ich habe vorher erwähnt, ja, Spiele sind großartige Simulationen. SimCity simuliert eine Stadt. Das Problem ist, SimCity simuliert nicht wirklich eine Stadt, ja, weil es simuliert sozusagen die idealistische Variante einer Stadt, programmiert auf ein paar Algorithmen, aber für alle diejenigen, die sich mal mit Stadtpolitik auseinandergesetzt haben, da geht es nicht darum, was die beste Lösung ist. Ja, das ist nicht immer das Thema. Ja, da geht es zum Beispiel auch oft um Politik, da geht es auch oft um Gruppen, die sich miteinander einigen müssen und sehr oft geht es sozusagen einfach auch um Finanzen und die Welt da draußen ist nicht immer gerecht. Das Spiel selber, außer es ist Multiplayer, ist eigentlich immer gerecht. Ja, sonst würde es überhaupt keinen Sinn machen, wäre total frustrierend. Also die wirkliche Welt da draußen ist aber nicht immer gerecht und das ist so ein Problem, das Spiel selber sagt das natürlich nicht. Ich spiele jetzt SimCity und dann kommt eine Meldung, übrigens, in Wirklichkeit ist es ein bisschen anders, sondern ich spiele SimCity und es heißt, Wahnsinn, du hast eine Stadt von null auf eine Metropole gehoben, Umweltschutz und so weiter, du bist super. Und was mir auffällt, es gibt zum Beispiel ein Spiel, da können Leute Verkehrslinien regeln, das ist eine reale Simulation, da kann ich praktisch einstellen, wann der Bus kommt und wann nicht, in Wien. Und da gibt es Menschen, Tausende, die spielen das so, dass sie genau einstellen, wann muss der Bus ankommen, wann muss die U-Bahn fahren, perfektionieren ein urbanes Transportsystem und fahren dann ganz gemütlich mit dem Auto in die Arbeit. Ja? Und dann würde man sagen, ja, warte mal, aber da spielst du das und warum bist du nicht der Stadtplaner, warum? Naja, das hat nichts damit zu tun. Ne? Das ist meine Leidenschaft, das ist mein Hobby, das ist mein Bereich, das ist meine Freiheit und da drüben ist die andere Welt. Das ist eine ganz große Herausforderung. Was machen wir mit diesen Simplifikationen? Zweiter Bereich ist oft, ja, ich bin vielleicht ein Held in meinem Spiel, aber ich kann es nicht anwenden. Ja, was tue ich jetzt damit? Ja, wo ist der Kontext, in dem ich meine Superkräfte ausleben kann, in dem ich über mein Heldendasein erzählen kann? Also man muss es leider zugeben, es gibt ganz viele Spiele, wo man wahnsinnig viel lernt. Ja, also es gibt ja diese Theorien, wenn ich World of Warcraft, dieses Multiplayer-Spiel, wo ich eigentlich Monster gemeinsam töte, wenn ich das wirklich gut kann, dass ich teilweise einen Schulstoff eines Unterrichtsfaches erlerne, Aber das Problem ist, es ist völlig belanglos für den Alltag. Ja, es ist leider ein Unterrichtsfach, das ich so nicht anwenden kann. So wie Griechisch. Ich entschuldige mich, meine Entscheidung. Rausschneiden. Ich bin ein großer Fan von Griechisch, persönlich. Okay, das nächste Problem ist fehlende Verbindungen. Ja, sagen wir mal, ich hätte jetzt einen Skill erworben, den ich durchaus im Alltag ansetzen kann. Das Computerspiel erklärt nicht wie. Das Computerspiel sagt mir nicht, Wahnsinn, du hast jetzt Physik in diesem Spiel gelernt, jetzt geh raus und tu damit X. Ja, weil das Computerspiel ist ja auch nicht daran interessiert. Das ist die positive Nachricht für alle, die Angst haben vor Gewaltspielen, und die negative für alle Pädagoginnen, die gedacht haben, es ist das Allheilmittel. Es ist nicht so, die Spiele sind nicht programmiert, um diesen Transfer anzuleiten. Das tun sie nicht, das tun wir. Das müssen Menschen tun und dazu müssen sie nochmal was reinholen. Das heißt, es gesellen sich zu diesen Potenzialen, aber auch so Schwierigkeiten wie eben das Problem der Simplifikation, des Kontexts oder der Verbindung. Und hier, meiner Meinung nach, kommt die Pädagogik ins Spiel. Ja? Die Pädagogik hat die Aufgabe, genau auf dieses Problem aufmerksam zu machen und damit was zu tun. Ja? Das Erste wäre für mich das Aufmerksammachen. Sehr viele Spielende, und das finde ich faszinierend, es gibt Jugendliche, wenn sie ihnen eine Jahreszahl sagen in der Geschichte der Menschheit, ja, sagen wir mal Beginn des Zweiten Weltkriegs in Österreich, ja, dann fragen es 3 Tage später nach und die 5 cleveren Schüler haben es sich gemerkt, um ein Plus zu kriegen. Der Rest hat es vergessen. Dann sage ich so, nächste Woche mache ich eine Prüfung, wenn ihr es da nicht wisst, geht es halt nicht genügend. Dann werden es diejenigen, die das Schulsystem verstanden haben, sich motiviert gefühlt haben, das zu erinnern und können sie noch kurzfristig wiederholen. Und wenn sie es dann nochmal fragen würden, dann haben sie hat es einen Teil wieder vergessen. Und jetzt die gleichen Menschen können jeden Fußballspieler der österreichischen, deutschen, englischen, italienischen, spanischen Liga mit Vor- und Nachnamen, mit der Nummer und vielleicht noch mit welchem Fuß die Freistöße schießen. Das können Sie mir erklären, wieso kann der Typ, der sich keine Zahl merken kann und eigentlich sozusagen die Rechtschreibung vehement verweigert, wieso kann der sich diese Informationen aufsaugen wie ein Staubsauger? Warum? Haben wir gerade vorher geklärt. Freiheit, intrinsische Motivation etc. Der Punkt für mich ist, damit muss man arbeiten. Ja, man muss, glaube ich, schon auch dann die Jugendlichen ernst nehmen und sagen, erzähl mir nicht, du kannst nicht lernen, weil du kannst lernen. Wir müssen damit arbeiten, was passiert hier, dass du das nicht merken kannst. Also was ist hier eigentlich los? Das löst nicht das Problem, aber ich glaube, wir müssen sehr viel mit diesem Potenzial, das da ist, und mit den Grenzen als Pädagoginnen aufmerksam machen und damit was tun. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel mit diesem Problem der Simulation, der Vereinfachung, aber dann auch sozusagen diesem fehlenden Transfer. Es geht darum, auch wirklich zu erklären, okay, das ist deine Erfahrung im SimCity und wie ist deine Wirklichkeit? Diesen Kontext, diesen Transfer herzustellen, ist Aufgabe der Pädagoginnen. Es passiert sonst nicht. Ja? Es gibt ein paar Menschen, die machen das dann für sich selbst. Es gibt ein paar ganz wenige, sehr clevere Spieler, die machen diesen Zusammenhang für sich selbst. Es gibt ein paar leider psychisch Gestörte, die machen das umgekehrt mit gewalttätigen Spielen. Aber das sind Einzelfälle. Die meisten Menschen bräuchten eine Anregung, einen Kontext und eine Transferanregung. Und ich glaube, dieser Dialog muss in Schulen angeregt werden. Er muss stattfinden. Allein deswegen, weil für viele Jugendliche die digitale Spielwelt ihre Lebenswelt ist. Da passieren so viele Erfahrungen, die sonst einfach brach liegen. Und ich glaube, es geht auch um eine Konfrontation, und zwar eine konstruktive. Es geht nämlich nicht darum, dass ich jetzt sage, super, Videospiele ist das Großartigste und das ganze Lernen ausgeprägt. Es gibt extrem schlechte Videospiele. Ja, es gibt Spiele, die sind moralisch extrem fragwürdig, sind sexistisch, ein ganz ein großes Thema. Der Umgang der Menschen in diesen virtuellen Welten ist unter aller Sau. Ja, also die gehen miteinander um, verbal, wie sie natürlich niemals face-to-face miteinander umgehen würden. Da wird brutalst beschimpft und so weiter. Ich glaube, es liegt trotzdem an unserer Generation, dieses Thema auch anzugehen und zu konfrontieren und zu sagen, was passiert denn hier eigentlich, wie geht es dir denn eigentlich damit, wenn du hier beschimpft wirst und du schaltest die Person einfach weg und tust so, als ob es nicht passiert wäre. Denn dann, glaube ich, kann es zu einer sinnvollen Anwendung kommen. Ich kann praktisch auch wirklich das, was in Spielen gelernt worden ist, wenn ich es vernetzen und kontextualisieren kann mit einer Realität, dann kann ich damit auch was tun. Dann kann ein Lernprozess beginnen und ich glaube, dahin sollte es gehen. Das heißt, das pädagogische Handeln, meiner Meinung nach, macht Spielen erst pädagogisch. Ja? Das ist genau diese Transferleistung, was passiert. Ich habe ein Spiel, das in einem Spielkontext stattfindet, in einem virtuellen. Ich kann aber sozusagen einen realen Kontext dazu machen und ich kann aber noch mal einen Kontext dazu machen, wo es darum geht, Was bedeutet das eigentlich für dich als Mensch? Ja, was heißt das eigentlich, was du hier spielst für dich? Ja, ich habe eine Untersuchung gemacht, die mache ich schon seit mehreren Jahren. Das sind biografische Interviews, ich nenne das Playographies, wo ich Menschen dazu interviewe, welche Spiele sie spielen und welche Bedeutung diese Spiele für ihr Leben hat. Und so ein Interview, zum Beispiel dieses Interview, hat 7 Stunden gedauert. Ja, das Ende meiner Forschungskarriere aus logistischen Gründen. Aber das heißt, da gibt es Menschen, die können 7 Stunden lang über ihr Leben aus Perspektive von Computerspielen sprechen. Und was passiert? Die Spiele, die Menschen am meisten prägen, da geht es oft nicht ums Spiel. Es geht darum, wann in meinem Leben habe ich es gespielt, was hat es für mich in mir ausgelöst und was hat es sozusagen in weiterer Folge für mich bedeutet. Ja, also zum Beispiel, wenn sich die Eltern scheiden lassen, hat plötzlich ein Spiel eine ganz neue Position eingenommen im Leben dieses Spielers, weil plötzlich er auch ein Bedürfnis hatte, das er sagen nirgendwo anders befriedigen konnte, und plötzlich hat das Spiel eine ganz, ganz wesentliche Bedeutung. Und was habe ich herausgefunden? Herausgefunden habe ich, dass der Kontext ist das Wesentliche. Also wie jemand wo spielt und was er dann damit tut, das prägt diese Erfahrung. Und in diesem Kontext haben Eltern, Mitmenschen, Schule einen ganz wesentlichen Bestandteil. Die Frage ist, wird der wahrgenommen oder wird er nicht wahrgenommen? Was dabei noch wichtig ist, für mich ist, es gibt nicht das Spiel. Ja? Das ist immer so gefährlich, wenn man diese Computerspieldebatte anfängt. Ich mache es übrigens auch die ganze Zeit, ich rede auch immer von dem Computerspiel. Es ist so, wenn ich sagen würde, das Buch. Ja? 50 Shades of Grey oder die Bibel. Ja? Das Buch. Ja? Das geht so nicht. Ja. Ich müsste eigentlich sehr spezifisch sagen, von welchem Art von Buch spreche ich hier, wozu wird es geschrieben und was passiert mit den Lesenden. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Das ist jetzt natürlich für Pädagogen immer so unangenehm, weil das heißt, boah, gibt es so viele Bücher, ja, und ich habe nicht einmal die Bibel gelesen, also metaphorisch gesprochen für Videospiele. Das Problem ist aber, sie sind trotzdem ein wacher, reflektierter, kritischer Mensch und können Gedanken anregen, die von den Spielenden selber nicht kommen würden. Ja? Und darin liegt eher die Aufgabe. Es liegt darum, sich dazu verhalten zu können. Jetzt kehren wir sozusagen so langsam mal von diesem ganz grundlegenden Bereich so ein bisschen ein in, was gibt es jetzt eigentlich für Kategorien von Spielen, die pädagogische Lernprozesse anregen wollen. Ja? Also wir reden jetzt von Spielen, die sozusagen in der Entwicklung die Intention hatten, irgendwas Pädagogisches zu machen. Ja? Der erste Bereich wären die genannten sagen, Lernspiele, Learning Games oder Game-Based Learning. Die werden auch oft bezeichnet als Chocolate-Covered Broccolis, also nicht gesund und auch nicht schmackhaft. Ja, ist auch ein großes Thema, weil natürlich diese Spiele, ich werde dann jeweils noch ein Wort dazu sagen, haben eine sehr, sehr gute Intention, aber die Pädagogik steht im Vordergrund. Dann gibt es einen Bereich Serious Games. Da geht es darum, dass das seriöse Thema im Vordergrund steht. Es ist praktisch meistens ein seriöses Thema. Dann gibt es einen Bereich, die kann man als Expressive Persuasive Games oder so als Kunstspiele bezeichnen. Das ist momentan ein sehr, sehr großer Trend, wo Designer sich zu einem Thema positionieren, indem sie selbst ein Spiel entwickeln dazu. Dann gibt es sowas wie, das nenne ich Serious Play. Ich nehme ein Spiel, das eigentlich entwickelt wurde für Verkauf, um Geld zu machen, und ich verwende es pädagogisch. Ja, glaube ich, ist auch ein sehr großes Potenzial. Und dann Gamification. Also, wurde sicher gestern auch schon angespielt, also das Benutzen von Spielelementen in einem Nichtspielkontext. Ein paar Sätze zu jedem dieser Bereiche. Also, bei diesen Learning Games, bei den Lernspielen geht es ganz klar um den Inhalt. Also, der Lerninhalt ist der Hauptfokus des Spiels. Das Spiel ist eher Begleiteffekt. Ja, also das ist so der klassische Vokabeltrainer früher gewesen. Ich lerne französisch Vokabeln und dann springe ich mit einem Mäxchen über einen Schwammel und dann lerne ich wieder 10 Vokabeln. Ja. Es hat ein didaktisches Design, das ist die große Stärke. Da hat jemand sich grundsätzlich überlegt, was sind die Inhalte und wie ist es didaktisch strukturiert. Und es gibt Raum für Exploration, für ein Lerntempo, für ein eigenes und für Versuch und Irrtum. Ja, das ist das Potenzial. Leider bei den Schülerinnen oft geringes Motivation, das zu spielen. Warum? Sie riechen den Chocolate Covered Broccoli. Sie sagen, ja, das ist doch kein Spiel. Ja, da müsst ihr auch eigentlich mal was beibringen. Eben weil die Unterhaltung zweitrangig ist. Diese Spiele sind auch oft nicht so spannend. Interessantes Thema ist dann auch noch die Frage, ob Zwang zur spielerischen Freiheit Thema ist. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema für sich. Aber es gibt auch sehr gute von diesen Spielen. Also ich sage es gleich dazu, es gibt 90% sind wirklich eher problematisch, weil zu pädagogisch. Aber es gibt auch viele, die ganz interessante Richtungen gehen. Ich habe immer versucht, ein österreichisches Beispiel oder ein deutsches Beispiel zu nehmen, zum Beispiel Lern Deutsch statt der Wörter. Das ist ein Spiel, das gerade mit dem Goethe-Institut rausgekommen ist, wo zum Beispiel Menschen ohne Deutschkenntnisse die ersten 150 Vokabeln der deutschen Sprache in spielerischer Umgebung mit in einem Kollektiv gemeinsam beigebracht wird. Da geht es um Deutschlernen, ganz klar. Da mache ich ein Spiel, um Deutschlernen anzuregen. Und sozusagen, das ist definitiv ein Chocolate-Covered-Broccoli, aber es ist ein gut gemachter Chocolate-Covered-Broccoli. Das ist einen, wollen Sie vielleicht kosten, besonders dann, wenn Sie nicht gut Deutsch können. Der zweite Bereich wären Serious Games. Das sind Spiele mit pädagogischem Zweck. Da geht es eher ums Thema und um die Erfahrung der Spielenden als Hauptfokus. Also es ist nicht rein informativ, sondern eher das Thema. Es geht um die Geschichte, die Rollen und die Identitäten, die in dem Spiel vorkommen. Das ist auch immer didaktisch designt. Und der Zweck des Spiels wird eher als Zusatz zum Unterhaltungswert. Also diese Spiele sind meistens so designt, dass sie Spaß machen, interessant sind, eine gute Geschichte haben. Ich lerne dabei auch noch was Interessantes. Ein Beispiel, also ein Problem, das ich dabei habe, ist, manchmal können dann, ich bin immer ganz überrascht, da gibt es manche Serious Games, die finde ich super, und dann rede ich mit Jugendlichen und die spielen ein ganz anderes Spiel. Also das geht über Palästina und der erzählt mir nachher, es geht hier eigentlich darum, irgendwie Geld zu sammeln, und ich weiß gar nicht, wie er drauf gekommen ist, weil er ein anderes Spiel spielt. Und was ich auch oft habe, ist das Problem, ist kein ganz klarer Fokus, also es ist oft zu offen. Wenn ich es nicht sehr schön didaktisch mache, ist es dann halt einfach auch oft, Spiele sind offen. Und Hauptproblem, Preaching to the Choir. Also ich bereichere die Leute, die eh schon daran Interesse haben. Es gibt sehr viele Serious Games zu politischen Themen, die spielen Leute, die sehr politisch interessiert sind. Das ist dann der Klassiker, wir designen ein Game, wo wir Rassisten über Offenheit gegenüber fremden Kulturen machen. Und wer spielt's? Lauter offene Menschen, die an Kulturen Interesse haben, die sich denken, die Rassisten sollten das dringend spielen. Ja? Ein Rassist spielt so ein Spiel nicht. Ja, weil es relativ stark merkt. Ein sehr interessantes Serious Game aus Österreich ist Data Dealer. Ist ein Spiel, in dem ich zum Beispiel Daten, also ich bin praktisch ein Medienmogul und kaufe Informationen über andere Menschen über Social Media. Das heißt, ich kaufe von Google Plus ein paar Mediendaten, ich kaufe von Facebook ein paar Mediendaten und ich handle damit weiter. Ja, ist ein sehr, sehr kritisches Spiel. Also das Spiel versucht zu verdeutlichen, wie mit unseren Daten umgegangen wird. Aber es ist ein perfektes Spiel, um Jugendlichen und auch übrigens Erwachsenen zu verdeutlichen, wie mit Daten gehandelt wird. Also das zum Beispiel, also wenn Sie nicht der Kunde sind, sind Sie das Produkt. Ja, vergessen die meisten, wenn sie sich über ein gratis E-Mail-Account freuen. Und das Spiel hat einen der wichtigsten Serious Games Preise international gewonnen. Und die Firma ist natürlich schon längst eingegangen, weil man damit kein Geld machen kann. Ja? Das ist so die negative Nachricht. Also der Al Gore hat die Konferenz eröffnet, da geht es um Millionen Dollar. Die gewinnen den größten Preis, haben 100.000 Euro gewonnen auf Kickstarter und sind schön damit baden gegangen, weil kein Mensch in sowas Geld investieren will. Expressive Game, Kunstspiele. Das sind Spiele, da will sich der Designer ausdrücken, da will der Designer sich positionieren und sagen, übrigens zum Thema Rassismus, zum Thema Gender geht es mir so und ich mache dazu jetzt ein Spiel. Da ist oft die Ästhetik und die Form der Präsentation ist der Hauptfokus. Also die Spiele sind meistens eben, gehen eben stark in diese Kunstebene. Es ist ein artistisches Design und oft sind die subversiv, also die wollen oft irgendwie was sehr Schräges machen. Und der Unterhaltungswert dieser Spiele sind meistens so wahnsinnig langweilig, weil oft sogar der Spielspaß an sich schon zu Mainstream für diese Künstler ist. Ja, das ist praktisch, da gibt es ein Spiel, da mache ich genau gar nichts. Und um zu verdeutlichen, wie krank das ist, wie wir alle unterhalten werden. Also der Unterhaltungswert ist oft rudimentär. Es erfordert ein kontextuelles Wissen. Das sind keine Spiele, das sind oft Spiele, wo ich auch schon irgendwie reflektiert bin, um sie zu verstehen. Und die haben auch überhaupt kein Geld. Also die fangen mit null an, programmieren es meistens selber und werden eher so in Künstler-Communities gehandelt. Aber eben sehr spannend, ein Beispiel wäre hier die Lea Schönfelder, die hat ein Spiel gemacht, das heißt Perfect Woman. Das ist ein Spiel, wo es ein Wii-Spiel, wo ich als Frau mich bewegen muss und ich kriege es praktisch im Hintergrund Stereotypen. Das heißt, ich muss am Oktoberfest das Bier halten und muss dann als Hillary Clinton bei der Pressekonferenz mich sagen, richtig körperlich verhalten. Und das Ganze macht man, glaube ich, mit 165 Frauenbildern. Und die Message ist, ja, und genau das soll einem Frau im 21. Jahrhundert alles gleichzeitig können. Viel Spaß. Ja? Das heißt, das ist eine ganz klar politische Aussage, das ist ihre Meinung dazu. Diese Spiele haben die Kraft, dass der Designer so lebendig dabei ist. Manchmal sind sie absolut schräg und nicht verständlich. Ja, die Dame macht es so, dass man es versteht, aber es ist dann oft so, es geht mehr um Ausdruck des Künstlers, als ob das, der Lea Schönfelder ist es nicht so wichtig, dass sie alle verstehen, sie möchte damit was sagen. Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich zu diesen ersten Lernspielen. Dann der vierte Bereich sind diese Serious Play Bereiche, wo ich ein Spiel nehme, die Unterhaltung, also das heißt, ich nehme ein Spiel, das ist am Markt und wird verkauft, da geht es um Unterhaltung und um Geld machen. Ich nehme das und die können natürlich, die haben alles das, was ich vorher besprochen habe, die sind interessant und lustig und gut balanced und haben schöne Herausforderungen, sind für die Spielenden hochmotivierend, aber sie haben halt keine pädagogischen Inhalte, sind oft wertlos und ich muss, manchmal sogar ethisch problematisch, die Erfahrungen, die im Spiel vorkommen, kann ich oft nicht konkret auf den Alltag übertragen und die meisten Spielenden können sich davon nicht ausreichend distanzieren. Wenn ich ein Spiel ganz intensiv spiele, kann ich oft gar nicht drüber reden, während ich es spiele. Für alle, die Kinder haben und fragt, was spielst denn du eigentlich oder was spielst denn du da eigentlich immer, da hört man dann nichts, ja, weil es einfach zu kompliziert zum Erklären wäre. Interessant ist, solche Spiele im pädagogischen Kontext zu verwenden, weil das Problem hier ist, der Markt regiert, also der Markt sagt, was produziert wird, ja, nicht die Pädagoginnen. Ein Beispiel davon, wir haben ein Projekt gemacht am MIT, das zu Weihnachten abgeschlossen worden ist, da bekamen die Studenten Minecraft, das ist früher war es einmal kein so kommerzielles Spiel, ist mittlerweile ein stark kommerzielles Spiel. Und das Thema war, setzt euch auseinander mit der Berliner Mauer und baut aus diesem Spiel etwas zum Thema Berliner Mauer. Das heißt, die Aufgabe der Studenten war, das Spiel zu nehmen und damit ihr Verständnis der Berliner Mauer nachzubauen als Spiel und anderen Spielern zugänglich zu machen. Ja? Es wäre aber eine Variante, wo ich einfach ein Spiel verwende, das da draußen ist, wo es zum Beispiel, sagen wir mal, um Geschichte geht. Da gibt es Probleme für den Geschichtsunterricht und die müsste ich als Geschichtslehrerin nochmal aufnehmen. Der letzte Bereich wäre Gamification, das Nutzen von Spielelementen in Nicht-Spielkontexten. Da geht es auch darum, das sind diese Spiele so, also der Klassiker so wie der Nike Plus Schuh, ich kriege Punkte für mein reales Verhalten. Die Spielmechaniken, die eingesetzt werden im Design, werden verwendet, um reales Handeln zu ändern. Die sind oft flexibel gestaltbar, ich kann für alles Punkte vergeben. Zum Beispiel das Schulsystem ist eine Gamifizierung, ja, also das Notensystem von 1 bis 5 und die ganze Struktur, 6 Schularbeiten, das ist eine ganz klare Gamifizierung, nur eine sehr, sehr schlechte. Also jeder Game Designer würde sich, wenn ich mir das Schulsystem als Notensystem anschaue, sagen, na sicher, das ist eine Katastrophe, das ist nicht motivierend, aber es ist eine Gamifizierung. Ja? Was gewinne ich? Ich falle nicht durch, zum Beispiel oder so. Das ist nicht wirklich. Ist ein großer Trend, wird stark in der Industrie benutzt, um sie dazu zu bringen, Produkte zu kaufen. Das ist auch die dunkle Seite der Gamifizierung. Wir werden dann auch oft wie Ratten behandelt. Wir funktionieren einfach, wenn uns jemand Preise in die Hand drückt, passiert leider irgendwas mit uns. Und damit wird oft gespielt, das ist sozusagen die dunkle Seite, deswegen muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Da steckt ein behavioristisches Lernmodell dahinter. Ja, da kommt man nicht drum herum. Gamification geht es ganz stark darum. Langzeiteffekte sind in der Forschung noch ungeklärt, also ob ich mit Gamifizierung langzeitig auch wirklich Verhaltensveränderungen erwirken kann, ist fragwürdig. Manchmal gibt es sogar einen Negativeffekt, ich laufe jetzt mehr, weil mein Jogging-App mich dazu bringt, mit Punkten dann im DM billiger Cremen zu kaufen. Jetzt habe ich mir aber die Creme gekauft, habe eine Akne entwickelt, will jetzt, gehe gar nicht mehr laufen. Ja, vorher ging ich ja noch, weil ich gern laufen gegangen bin. Das ist eigentlich so das Problem. Und ganz wichtig, was hat man festgestellt, was ich gamifiziere, macht halt einfach was aus. Also das heißt, ich kann, wenn ich was sehr Schlechtes gamifiziere, wird das, was da schlecht ist, nicht besser. Wenn ich eine interessante Handlung gamifiziere, dann hat es ein Riesenpotenzial. Ich gebe Ihnen hier ein sehr, sehr spannendes Projekt mit dem auch österreichischen MySugar. Das ist ein App für Diabetiker, wo es darum geht, sie zu unterstützen in der Medikamenteneinnahme. Und was macht diese App? Er bringt mich dazu, auf meinen Körper aufzupassen und meine Medikamente zu nehmen. Und es ist ein einmaliges Projekt, das wirklich einen Impact bei dieser Zielgruppe hat, weil Medikamente nehmen ist überhaupt nicht lustig. Und sehr viele Diabetiker verdrängen das Problem und diese App unterstützt sie dabei, sich das Thema anzuschauen und sie durchzuführen und es sind genau für mich diese Bereiche, die das Potenzial verdeutlichen. Was ist jetzt vielleicht noch, wir nähern uns dem Ende, so die Rolle der Pädagogin? Bei Lernspielen geht es eigentlich darum, würde ich sagen, eine Lehrerin sollte eine Auswahl an guten Lernspielen parat haben und auch den Schülern eventuell die Wahl geben können. Dann sind wir schon bei diesem Problem der Freiheit. Sucht euch also aus für fünf. Das fühlt sich zumindest schon ein bisschen nach Freiheit an. Aber es ist trotzdem besser als hier ist dein Lernspiel und ich prüfe dich dann oder ich gebe dir überhaupt die Note nachher, je nachdem wie du warst. Dann ist es wieder aus. Also ich glaube, man sollte an pädagogischen Spielen eine Sammlung haben und sagen, das sind gute Spiele, die wir im Unterricht verwenden können, eventuell auch mit Szenarien, wie sie einzusetzen sind. Und ich kann mir als Pädagogin eines aussuchen oder den Schülern die Wahl geben. Ich werde zum Spielkurator. Bei Serious Games geht es darum, ebenso eine gute Auswahl zu haben, aber dann auch diesen Kontext anzuregen. Ja, es geht darum, da oben habe ich ein Spiel, da geht es um Mosa Deck. Aber wenn ich nicht anrege, welche Rolle BP bei Mosadecks Sturz gehabt hat, dann werde ich es nicht verstehen. Ja? Und das macht das Spiel selber nicht. Also praktisch diesen Bezug zur Realität herzustellen. Bei den Kunstspielen, da dürfen sich nur die Wilden unter ihnen drauf wagen, das sind wahrscheinlich die kraftvollsten Spiele, aber eben schräg, da geht es darum, diesen Diskurs anzuregen. Ich kann auch also was ich auch immer ganz lustig finde, wenn Sie ein Spiel spielen und Sie merken, die Jugendlichen hassen es, fragen Sie, warum. Ja? Und dann fragen Sie, wie würdest du es besser machen? Da ist erstens mal die Unterrichtsstunde gefüllt und die kommen genau in diesen Modus rein, zu sagen, das taugt mir überhaupt nicht, wie hier über Frauenbilder nachgedacht wird, voll schlecht. Na, wie würdest du es denn machen? Was sind denn deine Frauenbilder? Ja? Was sind denn die Frauenbilder, die du siehst? Das ist genauso ein Gespräch, das sich aus einem Spiel ergeben kann, ohne dass ich das Spiel bespielen muss oder verstehen muss, was da genau passiert. Ich rege also diese Diskurse an. Serious Play wäre der Einsatz von diesen kommerziell fokussierten Spielen, die Sie im Libro kaufen können, geht es darum, diese Beziehungen herzustellen. Ja, ich nehme dieses Spiel und jetzt reden wir darüber, was heißt das für deinen Alltag. Und abschließend, in der Gamifizierung, werde ich zum Game Master. Da bin ich die Person, die die Punkte, Levels, Badges, diesen ganzen Bereich setzt. Wenn das richtig gemacht wird, hat es ein Riesenpotenzial. Wenn es schlecht gemacht wird, ist es eine Katastrophe. Ja, aber das hat ein großes, großes Potenzial und schlechter als das aktuelle Schulsystem in Bezug auf die Noten wird es nicht werden. Also da mache ich mir ziemlich geringe Sorgen. Was ist sagen, so die technische Entwicklung? Das ist so ein Verlauf über die Entwicklung von Videospielen seit den 80er Jahren. Und ja, natürlich durch mobile Technologie tut sich nochmal einiges. Das heißt nicht, dass jede Schule eine iPad-Schule sein soll. Warum nicht? Weil es kaum pädagogisches Material bis jetzt auf iPads gibt. Aber das Potenzial, in die Richtung zu gehen, ist einfach da. Ja, es wird immer einfacher, mit Technologie zu arbeiten und es wird immer einfacher, es ist nicht mehr so kompliziert, wie es mal war, einen EDV-Raum aufzubauen. Und abschließend, was sind so interessante Lerntrends, die uns vielleicht in der Zukunft beschäftigen werden? Ganz klar, mobiles Spielen und Lernen wird ein großes Potenzial haben, ja, weil es sehr flexibel ist, und weil ich mich sozusagen sehr stark zu diesem Lernenden anpassen kann im Spiel. Ganz spannend ist auch, wenn diese AAA, nennt man das, sind so die Hollywood-Blockbuster-Spiele, die Sie im Kino sehen, wenn die zu Lernspielen werden. Es gibt ein erstes Lab, das nennt sich Glass Lab, das ist, die wollen richtig Geld machen mit Lernspielen. Ja? Es gibt aber auch einen Bereich, den ich ganz spannend halte, das ist das spielerische Fach- oder Schulbuch. Ja? Also wenn ich irgendwo mein Geld investieren würde, wäre es da rein. Warum? Kein Mensch macht was. Und wer macht was? Der Herr Murdoch aus Amerika nimmt sich ihrem Problem an, wenn sie es nicht machen. Wie wir das machen? Wir würden wahnsinnig viel Geld damit verdienen, ein spielerisches Schulbuch zu machen. Also in Amerika wird mit Start nächsten Jahres ein spielerisches Sachbuch angeboten, das alles als Gesamtstoff umfasst. Und es braucht den Lehrer fast gar nicht mehr. Ja? Und ganz billig auch noch, man kriegt das Tablet auch noch dazu, $200 am Anfang und dann $40 pro Jahr zur Instandhaltung mit einer 24-Stunden-Hotline, wenn Sie ein Problem haben. Was passiert hier? Hier wird die Pädagogik verabschiedet, weil sie sich nicht positioniert hat und dieses Problem angegangen ist. Ja? Dann kommt wer anderer. Ja? Ich hoffe, das ist ein Schwachsinn, was der da macht, ja? Keine Sorge. Aber ich glaube trotzdem, die Pädagogik muss sich diesen Themen stellen, ja, weil ich will nicht, dass es die Wirtschaft macht. Nichts gegen die Wirtschaft, ja, aber ich glaube, die Pädagogik sollte noch eine Rolle haben oder sich zumindest da positionieren können, wo es mehr geht als um Geld verdienen. Augmented Reality, die Vermischung von Realitäten, ich kann meine reale Realität mit einem Device virtuell erleben. Ich kann Geschichte nachspielen in diesem Raum hier und an unterschiedlichen Ecken unterschiedliche Geschichtshandlungen sehen, wird ein ganz spannender Bereich werden. Und auch soziale Spiele. Also ich merke, dass im Computerspiel geht es wieder ein bisschen weg aus den schwarzen Kämmerchen hin zueinander. Also es gibt wieder so einen Bereich, wo Leute wieder gern miteinander spielen. Halte ich auch für einen ganz spannenden Bereich. Und natürlich eben diesen Kontextfokus, also praktisch wirklich mehr zu schauen, wo spielt jemand, was braucht er dort, wo steckt die Person und wie kann ein Lernspiel die Person anregen. Mein persönliches Steckenpferd ist Game Design als Spiel, als Learning Tool. Also ich glaube noch immer, ein Spiel zu designen ist eine ganz, ganz wertvolle Lernerfahrung, weil ich ein Thema, ein Problem wirklich auf die Essenz bringen muss. Und ich bin der Meinung, das ist erstens macht es Spaß, aber zweitens heißt es auch, ich muss mich mit dem Thema richtig intensiv auseinandersetzen, weil sonst gelingt es mir nicht. Ich hoffe, Sie konnten sich irgendwas mitnehmen und Sie sind jetzt nicht alle auf die pessimistische Seite gewandert. Falls das der Fall ist, habe ich versagt. Wenn zumindest irgendwo Bereiche für Sie da waren, wo Sie das Gefühl haben, das ist spannend und ich habe ein bisschen weniger Angst vor diesem Medium, großartig. Und für alle die eh schon mehr wissen als ich, weiter so. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.